welchen Mauern lebst du denn gerade so? In welchem Gefängnis bist du denn gerade so eingesperrt? Was bewegt denn so deinen Geist und deine Beschränktheiten? Wie überwindest du sie? Sind ja schon spannende Zeiten, oder? Manchmal wäre es ja fast bequem, irgendwo abgeschottet in so einem Gefängnis zu sitzen. Dass man all das nicht sehen muss, was so in der Welt passiert. Es gibt ja auch Menschen, die freiwillig in ein Gefängnis hineingehen, nur damit sie nicht draußen leben müssen. Manchmal kommt es mir so vor, dass wir so sind. Wir bemühen uns bei Good Life möglichst gar kein Business hier in der Kirche zu haben. Also no business in the church. Ja, ich glaube, kriegen wir hin. Wir versuchen auch nicht besonders politisch zu sein. Wir haben letzte Woche nicht über Wahlen gesprochen oder sowas. Die Frage ist, wie lange können wir das noch durchhalten, oder? Wenn man sich die Welt so anschaut. Wenn man überlegt, was so passiert gerade. Wenn man guckt, was da gestern in Washington los war. Was dieser Spaten, den man Präsident nennt, da veranstaltet. Was für ein Dreckschwein. Stell dir vor, du bist obdachlos. Du lebst ja ein Obdachloser und nichts in der Welt ist für dich da. Und dann kommen aber positive Umstände. Und endlich kannst du ein Leben anfangen, was menschenwürdig ist, und man gibt dir eine Wohnung. Und dann wohnst du in dieser Wohnung und du fängst an, dich einzuleben, zu sozialisieren und du lernst irgendwie Mensch zu sein. Es fällt dir schwer und es gelingt dir nicht alles, weil du bist es nicht gewöhnt. Und plötzlich kommt dein Nachbar und fällt in deine Wohnung ein und überfällt dich da und lebt da und missbraucht dich, vergewaltigt dich. Nimm dir die Sachen weg, die dir gehören und erzählt der Welt, das ist doch völlig normal. Und du fragst alle Welt um dich herum, ist das in Ordnung, was passiert hier? Und die, die für deinen Schutz da sind, sagen dann, ja, sei doch mal ein bisschen dankbar für all das, was wir jetzt für dich hier schon getan haben. Und dann sagst du, aber Moment mal, ich verteidige doch auch eure Freiheit. Weil wenn der mit mir durch ist, dann ist der morgen beim Nachbarn. Das wissen wir. Und mich kotzt das an, dass Christen diesen Vollidioten gut finden. Mich kotzt es an. Aber wie gehen wir damit um? Was machen wir denn, wenn in einem Jahr Polen dran ist? Wir tun immer so, als wäre Russland so weit weg. Ne? 400 Kilometer, Kaliningrad. Das sind 400 Kilometer von Kaliningrad bis Berlin. Wie positionieren wir uns? Wie reden wir mit Menschen um uns herum? Auf welchem Weg befinden wir uns da? Haben wir eine Meinung? Tun wir die kund? Ich weiß, ich überfalle euch jetzt so damit, ne? Weil das machen wir sonst so nicht. Aber die Zeiten ändern sich gerade. Ich will nicht unken und will sagen, vielleicht wird ja auch alles gut in ein paar Jahren, kann ja sein. Aber auf mich wirkt es nicht so. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, sich zu fragen, wo stehe ich und wer bin ich? Wir könnten es auch machen, wie Achaljas, diese berühmte Figur aus der Bibel. Wer kennt den? Ich wusste, ich kannte ihn bis gestern auch nicht. Ja. wird auch nur einmal erwähnt. Und ich stelle mir so vor, wie es dem so ging. Ihr könnt euch erinnern, dass wir gesprochen haben über die, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Ja, haben wir das ganze letzte Jahr regelmäßig durchgesprochen. Ja. Es ist ja nicht mehr Babylon gewesen, es ist inzwischen Persien und der persische König oder der Artaxerxes, der hat das zugelassen, dass die da zurückgehen nach Jerusalem. Aber sind ja nicht alle zurückgekehrt. Ich stelle mir das bei Hachaljas so vor, dass seine Frau zu ihm kam, also das ist jetzt Spekulation, ja, so steht es nicht in der Bibel, aber stell es mir so vor, dass seine Frau zu ihm kam und sagte, Hachaljas, unser Volk, die gehen zurück nach Jerusalem. Wir können wieder zurückgehen. Und Hachaljas sagte, Mensch, aber ich habe uns doch gerade hier was aufgebaut, Schatz. Uns geht es doch gerade ganz gut. Wenn wir das jetzt alles aufgeben für das, was da Ungewisses kommt. Seine Frau sagt so, ja, aber Gott ist doch mit denen. Ja, ist ja gut, Gott vielleicht und so, aber Mensch, aber wir, guck mal, ich habe mir gerade so eine gute Stellung hier und schau dir die Kinder an, die entwickeln sich prima. Und am besten entwickelt sich Nehemia. Schau dir dieses kluge Kind an. Der kommt an den Hof des Königs. Der wird eine höhere Stellung irgendwann einnehmen. Ich sehe es schon vor mir, den Jungen. Lass uns hier bleiben, Schatz. Und irgendwie arrangieren sich alle, die ganze Familie, und dann bleiben sie da. Und es kommt wirklich dazu, dass Nehemia, den kennt ihr, oder? Schon mal gehört. Schon eher. Der wird tatsächlich hoher Beamter am Hof des Königs. Also hoher Beamter, wie man das so sagen will. Einer der höchsten Kellner. Der ist Mundschenk. Der darf Artaxerxes das Essen servieren. Also dem Perserkönig. Beeindruckende Gestalten, aber Xerxes und sein Sohn Artaxerxes, der war dann der Nachfolger. Und das sind so Typen, wenn die auftreten, dann sind die einschüchternd. Nicht irgendwer. Ich habe heute Morgen mit der Fabienne drüber gesprochen. Wir haben so über Illustrationen in Predigten auch die Tage gesprochen, so wie letzte Woche. Ne? Aber die Fabienne ist leider nicht so begabt im Malen. Ja, wie letzte Woche hatten wir dann so schöne Illustrationen. Also habe ich überlegt, ich zeige euch mal, wie der Artaxerxes aussah. Habe ich der Fabienne erzählt, ich mache mir die Haare heute auf. Dann sage ich, Fabienne, bitte nicht. Also müsst ihr euch das jetzt nur vorstellen, dann habt ihr eine Illustration, okay? Ihr stellt euch das jetzt vor. Also schlimm sieht er aus wahrscheinlich und einschüchternd. Eine richtige Persönlichkeit. Auf jeden Fall, Nehemia arbeitet da. Und irgendwann kommen seine Geschwister zu ihm und Nehemia denkt so, weißt du, ich erkundige mich mal nach meinem Volk. So richtig sein Volk müsste das gar nicht mehr sein, weil der hat mit denen, die da mal gelebt haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Also das waren seine Großeltern, die da aus Israel verschleppt worden sind. So wie für uns so Menschen, die 1800 und gelebt haben. Also er ist schon in der weiteren, viel weiteren Generation dahinter. Und man berichtet ihm. Und sagt, ja, die sind da, die da zurückgekehrt sind, die haben da den Tempel wieder so gebaut, so aufgebaut, dass es gerade so geht. Aber weißt du, ja, denen geht es richtig schlecht. Denen geht es nicht gut da. Weil alle, die drumherum sind, so diese Statthalter und Völker, die da irgendwie verwaltet werden, alles irgendwie unter persischer Herrschaft, die haben gar kein Interesse daran, dass es unserem Volk gut geht. Wir werden da gepiesackt und es ist nicht gut. Und Nehemia wird so wie wir. Der sagt sich, was hat das mit mir zu tun? Ist doch weit weg. Tausende Kilometer. So etwa wie die Ukraine. Etwa so wie Polen. Weit weg. Was juckt mich das hier? Und was ist schon nur schlimm daran, wenn ein Vollidiot Präsident der Vereinigten Staaten wird? Was ist da schon schlimm dran? Was geht mich mein Bruder in der Ukraine an? Die sollen auch zusehen, wie sie klarkommen. Wir haben genug Probleme mit unseren Ausländern hier und mit dieser Not, die wir erleiden, seitdem wir diese vielen Ausländer hier haben. Geht es uns ja so dreckig seitdem. Es war zum Glück bei Nehemia nicht so. Nehemia hat das erschüttert, was er gehört hat. Ihm ging das ins Herz. Er konnte es nicht ertragen. Er hatte Leidenschaft für die Menschen. Er litt mit. Er hat mitgelitten. Und er ging vor Gott. Was mir wichtig ist und worum es mir heute geht, ist der Unterschied zwischen Gottvertrauen und Fatalismus. Fatalismus ist so diese Schicksalsergebenheit, dieses ich kann ja eh nichts machen und dann geht es nur darum, dass es mir gut geht in meinem Herzen, weil ich sage, naja, die Dinge sind halt, wie sie sind und ich akzeptiere sie halt, wie sie sind. Und was kann ich, kleines Kind, schon tun? Das hat nichts mit Gottvertrauen zu tun. Das ist Fatalismus. Nehemia hatte Gottvertrauen, weil das Erste, was er gemacht hat, und das ist ein Teil des Vertrauens an Gott, das ist das, was in 1. Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Also hab Vertrauen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Da steht nicht, dann wird er dir helfen, du bleibst stehen an der Stelle, wo du bist, sondern er wird deine Pfade ebnen. Du wirst dich bewegen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und bei Nehemia war es auch so, der ging vor Gott, das war das Erste, was er tat. Manchmal erschrecken mich Dinge, die mir passieren. Und heute, schade, dass wir uns nicht mehr abgesprochen haben. Die Predigt habe ich ja auch erst gestern Abend fertig gemacht. Und wir hätten, also nicht, dass sie, da denkt die Julia, das wäre mein Schuh. Aber wir hätten viel mehr noch darüber sprechen müssen, was heute Thema ist, weil jedes Lied, was wir gerade gesungen haben, hat davon gesprochen, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen daran erinnert. Ich dachte gerade, das kann doch nicht wahr sein. Diese Dinge, was gibt mir wirklich Frieden und was passiert dann, wenn ich Frieden habe? Und Gott ebnet nun mal die Wege. Gott ist das, der da wirkt. Aber ich habe mich so gefragt, wie ist das denn, wenn mich was bewegt, gehe ich dann so vor Gott, dass ich mich hinknie und sage, Gott, Mensch, was passiert hier? Und ich lege es wirklich vor Gott hin. Und ich bin traurig über die Dinge, die passieren und sage, Gott, du musst was tun. Und wenn man sich die Geschichte vom Nehemia danach anguckt, dann kann man erkennen, was er für ein Typ war. Ich kann mir vorstellen, dass Nehemia so ein Typ war, der sagte, Mann, ich habe das jetzt, ich muss los, ich kann nicht hier bleiben. Ich muss was tun. Aber er macht erstmal genau das nicht, sondern er geht vor Gott und hat Geduld. Und so eine kleine, nette Randnotiz in dieser Geschichte ist, dass der Artaxerxes am Gesichtsausdruck vom Nehemia erkennt, dass was nicht stimmt. Diese Gottheit, die wichtigste Person der Welt, schaut den eigenen Diener an und erkennt in dem Gesicht des Dieners, dem geht's nicht gut. Der hatte Empathie. Ja. Auch so ein Denken. Ja. Erkennen im anderen. Der sah die Not und er fragte, was ist los mit dir, Nehemia? Bist du krank? Weil die Bibel sagt, der König kannte das nicht von Nehemia. Der hat diesen Gesichtsausdruck im Nehemia noch nie gesehen. Und dann schüttet ihm Nehemia das Herz aus und sagt, Mensch, König, das ist schlimm, was da passiert. Und ich muss dahin. Und wir müssen die Stadtmauer aufbauen, damit die geschützt sind, damit nicht jeder da rein kann und raus und die ausrauben. Genau das Gleiche, was jetzt in der Ukraine passiert. Mal so nebenbei. Undenkbar, dass der Mundschenk zum König von Persien geht und ein Anliegen hat, nur um das klarzumachen. Ja? Das war nicht standesgemäß. Also normalerweise wird der 2 Minuten Kopf kürzer gemacht. Aber der König sagt, alles klar. Und da siehst du, wie Gott die Wege ebnet, wenn wir uns ihm anvertrauen. Aber ich sehe da so eine logische, so eine Kette. Ich glaube, dass Gott uns den Weg ebnet dann, wenn er erkennen kann, was wir wirklich wollen. Wir sind manchmal so diffus in dem, was wir wollen und dann sagen wir, Gott, jetzt regel doch mal meine Situation und jetzt kümmere dich doch mal bitte und jetzt mach doch mal. Ich glaube, dass er erkennen konnte beim Nehemia, dass es ihm wirklich ernst war. Dass es ihm in der Seele brannte. Auch da nebenbei. Der Nehemia war ja nicht, also er war mitten in der Blüte seines Lebens, aber die Bibel berichtet ja nicht darüber, was vorher so gelaufen ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Nehemia genauso war wie bei mir, denn Gott hätte eigentlich mal herkommen können und hätte sagen müssen, okay, Nehemia, du willst das und das von mir. Aber kannst du dich erinnern? Also so würde das Gott ja eigentlich normalerweise bei mir machen. Kannst du dich erinnern, Henrik? Ich habe dich damals 2006 hatte ich dich angesprochen zum Thema Ehrlichkeit. Da habe ich bis heute noch keine Antwort. Oder ich habe dich 2013 mal dringend angesprochen zum Thema Mitgefühl. Erinnerst du dich? Ich habe bis heute keine Antwort, Henrik. So ist ja Gott zum Glück nicht. Haben wir die Geduld mit Gott, dass er genau den richtigen Zeitpunkt, genau den richtigen Moment des Eingriffs wählt. Und bei Nehemia hat es geklappt und es ist dann eben kein Fatalismus, der dann stattfindet, sondern Nehemia geht los. Der packt die Sachen und der kriegt Briefe vom König mit und der darf dann Holz mitnehmen, so viel er will, und Baumaterial an allen möglichen Varianten und geht los. Er geht. Er tut etwas. Und alle drumherum, die sehen, was er tut. Alle drumherum lachen ihn aus. Also alle, die wichtig sind. Statthalter von Samaria, der, was geht denn da ab? Guck dir den Vogel an. Davon lässt sich Nehemia überhaupt nicht beeindrucken. Überhaupt nicht. Aber wie oft ist das bei uns? Dann fangen wir was an und wollen was machen und für Gott, mit Gott. So, und dann kommen die ersten Widerstände, die ersten, die uns vielleicht auslachen deswegen, und schon gehen wir wieder nach Hause. Nehemia zieht das durch. Und daran siehst du auch, dass man sich trennen kann von dem, was über Generationen vielleicht so in meiner Familie und in meiner Umgebung so gelaufen ist. Eigentlich kommt er ja aus einer Umgebung, wo man opportunistisch ist, wo man sich eben anpasst und die Dinge macht, die so drumherum passieren. Ich lebe ja im Exil. Und irgendwie leben wir alle so wie Opportunisten. Es ist nun mal so, was sollen wir denn tun gegen die Großen da oben? Wenigstens das Maul aufmachen, oder? Wenigstens den Mund aufmachen. Für das, was anständig ist und was wahrhaftig ist. Für das, was wir glauben. Und das hat Nehemia im Herzen. Er sagt, nein, das ist nicht richtig, was da passiert. Das ist nicht gut. Und er geht los und spricht mit den Israeliten. Also der Weg des Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft bis dahin, ne, und dieser Zweigweg, der jetzt über Nehemia dann kommt, der sieht ja immer nur nach Zögern und nach, naja, Streit und irgendwie kriegen wir es hin und dann doch wieder nicht und das läuft und nicht. Wie viel Glauben soll man daran haben, dass die Dinge irgendwann gut werden? Wie viel Glauben sollen wir denn im Moment haben, wenn wir uns umschauen in dieser Welt, dass die Dinge irgendwann gut werden? Und Nehemia vergeudet keine Zeit. Er hat keine Zeit zu verlieren. Auch, weil der König zu ihm sagte, Nehemia und die Frau des Königs, wann kommst du wieder? Er muss schon ein cooler Typ gewesen sein. Weil der persische König kann normalerweise auf jeden verzichten. Wann kommst du wieder? Und das weiß Nehemia. Und er kommt auch irgendwann wieder. Aber jetzt hat er was zu tun. Er hat eine Mission. Er will was verändern. Er will die Welt verändern. Und dieser Oberkellner spricht mit dem Volk. Und es passiert das, was vorher undenkbar erschien, dass sich alle einig sind. Da kommt ein Kellner und sorgt dafür, dass diese hohen Herren und die weniger hohen Herren und das murrende Volk und all dieses Ganze zusammen, und liest ihr mal Nehemia Kapitel 3, das ist theoretisch, das langweiligste Kapitel in der Bibel. Weil da steht nur drin, und die arbeiteten daran, und die arbeiteten daran, und die arbeiteten daran. Aber was da steht unterm Strich ist, alle machen mit. Alle. Und sie bauen die Stadtmauer in 52 Tagen. In 52 Tagen. Also, Historiker zweifeln natürlich wieder. Wie soll das möglich gewesen sein? Aber ich glaube daran, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Gar nichts unmöglich ist. Gott kann bei jedem von uns und in jedem, in jeder Gemeinde, in jeder Familie, an jeder Arbeitsstelle, in jedem Land und auf der ganzen Welt kann Gott die Dinge verändern. Und er kann Wunder tun, wenn wir bereit sind, uns zu ihm zu wenden, so wie es Nehemiah gemacht hat. Wenn wir bereit sind, auf die Knie zu gehen und zu Gott sagen, Gott, ich habe da was auf dem Herzen und es brennt. Und es ist nicht mein Girokonto und es ist nicht die Ausstattung meiner Wohnung und es ist nicht mein Auto und es ist nicht, was auch immer sonst so uns immer so wichtig ist hier in dieser komischen Welt. Ich hätte gern so viele Schimpfwörter. Ich habe sie alle, nur ich sage sie euch nicht für diesen Mann da, für diesen Spaten. Ich habe so viel Achtung vor Menschen, die sich für andere einsetzen, die stehen und standhaft sind und sich dem widersetzen. Und wenn sie noch so klein sind und strotzen vor Anstand und Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die solchen Menschen beistehen. Dass wir eine Gemeinde sind, die sich an sowas hält und die in der Welt erzählt, was gut und was richtig ist. Dass wir Nehemias sind, dass wir etwas aufbauen. Dass wir bereit sind, eine Mauer zu bauen gegen das, was schlecht ist und das, was böse ist. Und mit Gott kann diese Mauer auch in 52 Tagen entstehen. Aber dass wir nicht weggucken und in Babylon bleiben. Oder Persien, wie es jetzt heißt. Dass wir nicht sagen, ja, es war halt immer so. Und wir können eh nichts machen. Sondern dass wir hinschauen, was gut und was richtig ist. Und da kann man auch mal streiten. Und da kann man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber von jemandem zu verlangen, dass er sich dafür bedankt, dass man das Mindeste tut, was man tun kann. Da hört es auf. Gottvertrauen ist kein Fatalismus. Gottvertrauen ist, dass man sich auf den Weg macht und das Richtige tut. Meine ich, deshalb sage ich jetzt nicht Amen. Weil das ist einfach meine Behauptung. Kannst du anders sehen. Aber ich bete trotzdem mit dir und sage danach Amen, okay? Herr, noch sehen wir die Wege nicht, die wir gehen sollen. Irgendwie spüren wir alle, dass sich diese Welt verändert gerade, dass das, was wir gestern für sicher und glaubhaft und wahrhaftig gehalten haben, heute nicht mehr gilt. Vieles ist neu für uns und an vielen Stellen müssen wir uns erst positionieren und wir fragen uns, was ist richtig und was ist falsch. Herr, und ich bitte dich, dass du mir vergibst für all das Falsche, was ich sage. Und dass du mir hilfst, mich zu demütigen und den Weg mit dir zu gehen, so wie es Nehemia getan hat. Herr, und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir den Mut von Nehemia haben. Den Mut, uns vor dir zu beugen und dich nach deinem Weg zu fragen, den du dir für uns wünschst. dass wir hinhören und Leidenschaft entwickeln. Dass wir mit denen leiden, denen es nicht gut geht. Und dass wir bereit sind, etwas zu ändern und uns auf den Weg zu machen, auch wenn es beschwerlich ist und manchmal Angst macht. Hab Dank, Herr, dass du uns helfen kannst, deine Mauern zu bauen, die andere beschützen. Dass wir bereit sind, für andere da zu sein. Herr, für die, die hier in diesem Land in Not sind, auch wenn die nicht alles immer richtig machen. Und dass wir bereit sind für die, die außerhalb unseres Landes in Not sind, auch wenn die nicht immer alles richtig machen. Dass wir sie beschützen vor denen, die keinen Respekt haben vor Anstand und Moral, denen es nur um sich selbst und ihr Geld und ihre Macht geht. Herr, an vielen Stellen sind wir noch durcheinander, aber wir können manchmal sehen, was deine Wege sind. Und Herr, wir wissen, dass auf deinen Wegen Wunder passieren, dass du alles bereiten kannst, alles neu machen kannst. Und Herr, hilf uns, dass jeder Einzelne von uns bereit ist, deine Wege zu gehen. Und dass wir dann als Gemeinde bereit sind, deine Wege zu gehen. Und dass man das sieht, dass die Menschen um uns herum sehen, dass wir auf deinem Weg sind. Ebne uns diesen Weg, Herr. Darum bitten wir dich. Amen.